Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. International. Eine Sendung von Ursula Hürzeler.
Es ist das politische Comeback des Jahres. Am nächsten Samstag wird Franz Müntefering wieder Vorsitzender der SPD. Der 68-Jährige, der diesen Posten nach einem Personalstreit vor 3 Jahren hingeschmissen hatte, er will es noch einmal wissen. Münte, wie er in Deutschland allgemein genannt wird, Münte will seine Partei endlich aus dem tiefen Jammertal wieder an die Spitze führen. Seit an Seit mit dem designierten Kanzlerkandidaten Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Viele an der SPD-Basis sind froh über das neue Führungsteam. Es ist eine Art Befreiungsschlag nach der Ära des glücklosen SPD-Chefs Kurt Beck.
Müntefering kann kurze Sätze, das heißt, er kann Wahlkampf. Er verbreitet jetzt schon Angst und Schrecken bei der CDU. Also für die nächste Zeit, also bis zum September 2009, ist er sicherlich der Richtige an der Stelle. Steinmeier soll ja der populärste deutsche Politiker sein. Also das heißt, das könnte auch ein guter Kanzlerkandidat dann werden.
Ich schreie nicht Hurra, Hurra. Also es wird so kommen und dann wird es wohl auch so sein.
Wir hoffen halt, dass er uns durch die Wahl bringt dann.
Für die Rettungsaktion der SPD ist es höchste Zeit. In einem Jahr finden Bundestagswahlen statt und wenn es jetzt nicht gelingt, die Partei nach den erbitterten Flügelkämpfen zu einen und ihr wieder eine Perspektive zu geben, dann ist der Sieg von Angela Merkel mit der Union programmiert. Nur, wo anfangen mit der Aufholjagd in einer Partei, die noch immer hadert mit der Reformpolitik ihres ehemaligen Bundeskanzlers Schröder und die mühsam ihren Platz sucht zwischen der CDU und Lafontaines Linkspartei? Die Baustelle SPD lässt sich derzeit am besten in Hessen studieren. Dort, wo die letzte Landtagswahl mit einem Patt endete und Roland Koch von der CDU seither nur noch geschäftsführend im Amt ist. Dass jetzt die hessische SPD-Chefin Andrea Ypsilanti offen die Machtfrage stellt und den CDU-Ministerpräsidenten ablösen will, das hat ihr viel Kritik eingebracht. Vor allem deshalb, weil sie dabei auf die Hilfe der Linkspartei baut, eine Hilfe, die sie im Wahlkampf und auch noch danach stets vehement abgelehnt hatte.
Ich habe immer gesagt, ich möchte zur Wahl der Ministerpräsidentin eine eigene Mehrheit ohne die Linkspartei haben. Und dabei bleibt es auch. Und ich finde, es ist eine klare Aussage.
Vor einer Woche am Parteitag in Rothenburg an der Fulda haben Demonstranten Andrea Ypsilanti wieder an ihr gebrochenes Versprechen erinnert. Diesmal waren es Jungpolitiker von FDP und CDU, die mitten in die ländliche Idylle Nordhessens gereist waren und dort die Sozialdemokraten mit langen, roten Lügennasen empfingen.
Das ist Betrug am Wähler, was die gemacht haben. Das wird sich mit Sicherheit noch rächen, aber dafür wird es dann zu spät sein, wenn das heute durchgeht. Und bevor der Bürger sich das nächste Mal wehren kann, ist es einfach zu spät. Frau Ypsilanti hat vor der Wahl Aussagen getroffen, die sie jetzt nicht mehr hält und das geht einfach nicht. Und das wollen wir heute ganz klar mal aufzeigen.
Sie hat einfach die Glaubwürdigkeit ihrer Person, aber auch der SPD in Hessen, denke ich, gründlich verspielt.
Drinnen in der fensterlosen Tagungshalle zucken die SPD-Delegierten darüber nur noch mit den Schultern. Der Vorwurf habe sich langsam abgenutzt, finden sie. Und von der hessischen CDU, die einst schwarze Kassen führte, von der wolle man sich in puncto Moral schon gar nicht belehren lassen. Überhaupt haben viele das Gerede von der großen Krise satt. Heillos übertrieben sei das alles, sagt etwa Bernd Hoppe, der Chef der Kasseler SPD. Vor der Rede von Andrea Ypsilanti hat er noch etwas Zeit, um den Zustand seiner Partei historisch einzuordnen.
Die SPD hat ja schon viele Krisen in ihrer sehr langen Geschichte hinter sich. Und verglichen mit den wirklich großen Krisen kann man eigentlich nicht sagen, dass wir heute in einer besonders schlimmen Verfassung sind. Wir waren schon mal verboten. Wir sind während des sogenannten Dritten Reiches auch wirklich verfolgt worden. Also ich kann jetzt verglichen mit dem, was wir in unserer Geschichte schon alles erlebt haben, kann ich jetzt nicht erkennen, dass wir in einer schlimmen Verfassung sind.
Aber in Ihrer persönlichen SPD-Geschichte, 24 Jahre?
Ja gut, es hat ja vergleichbare Diskussionen gegeben, etwa damals in den 80er Jahren, als es darum ging, eine Zusammenarbeit mit den Grünen zu formulieren. Und auch da waren die Auseinandersetzungen sehr viel heftiger und sehr viel intensiver, als das heute der Fall ist.
Haben Sie das noch aktiv erlebt?
Ja, da bin ich gerade Mitglied der SPD geworden, ja, wenn man jetzt genau rechnet. Ja, das war so die Zeit, wo ich mir überlegt habe, in die SPD einzutreten. Ich bin alt genug, um das schon intensiv auch politisch verfolgt zu haben. Da habe ich mein Studium begonnen. Und die Auseinandersetzungen damals sind sehr viel heftiger geführt worden, auch weil es da regelrechte kulturelle Unterschiede auch gab zwischen diesen beiden Parteien. Zwischen der SPD, geführt von etwa Holger Börner, ein sehr konservativer, gestandener Sozialdemokrat, und ja, so einer alternativen Partei, die auch sich noch gar nicht gefunden hatte, die im Grunde gar nicht im Parlament arbeiten wollte, die auch ganz schwierige Vorstellungen hatte von der Gesellschaft, in der wir leben wollen, mit Industrie, mit Auto, mit Autobahn. Das waren ja sehr starke, auch inhaltliche Gegensätze. Und damit ist das, was wir heute haben, eigentlich kaum vergleichbar.
Also heute sind die kulturellen Unterschiede zur Linkspartei nicht so groß wie damals zwischen der SPD und den Grünen.
Ja, ganz sicher. Also ich kann mich erinnern an einen Empfang zu Ehren eines amerikanischen Generals im Hessischen Landtag. Da waren die gerade eingezogen in den Landtag und da war ein grüner Abgeordneter, der hatte Schweineblut dabei und hat mit Schweineblut diesen amerikanischen General aus Protest gegen irgendeine kriegerische Handlung der Amerikaner mit Schweineblut bespritzt. Und wenn man sich das mal überlegt, was das für Auseinandersetzungen waren, und dann hat Holger Börner anschließend dann mit denen zusammengearbeitet, muss ich das mal vorstellen. Und verglichen damit sind die Vertreter der Linkspartei geradezu bürgerlich. Ja.
Ganz so aus dem Vollen heraus kann Christoph Degen nicht argumentieren. Er ist mit 29 einer der jüngsten Abgeordneten in Hessen und ein erklärter Fan von Gerhard Schröder. Nach der Wahl im Januar hatte Christoph Degen auf Rot-Grün plus die FDP gesetzt. Doch dann, nach der Absage der Liberalen, musste er, wie viele seiner Kollegen, umdenken. Der rasante Aufstieg der Linkspartei ist ihm ein Dorn im Auge. Doch Kritik oder gar Zweifel an der Notwendigkeit seiner SPD wischt er souverän bei Seite.
Natürlich braucht es die SPD noch, weil wir die sind, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die sich einsetzen für ein Denken, was über auch einzelne Wahlperioden hinausgeht. Allein im Bereich der Umweltpolitik, Energiepolitik, was hier in Hessen auch ein großes Wahlkampfthema war, wo ich gerade...
Hat jetzt Angela Merkel auch gemacht mit der CDU.
Ach, auch der Herr Koch erklärt plötzlich Hessen zum Musterland für regenerative Energien. Aber wenn Sie hinschauen, was gerade die CDU in dem Bereich macht, ist das sehr armselig. Also man will weiterhin auf Atomkraft setzen, man will weiterhin Kohlekraftwerke setzen. Wo ist denn die CDU, die wirklich sich für erneuerbare Energien einsetzt? Hessen ist Schlussland, mitunter Schlussland bei dem Ausbau der Windenergie. Also da, denke ich, zählen die Taten und nicht die Worte.
Und die CDU hat auch eine sehr fortschrittliche Familienpolitik gemacht, eine fortschrittlichere, als es unter Rot-Grün zum Beispiel in Berlin gab.
Das kann ich so nicht stehen lassen, weil ich denke, dass das, was Frau von der Leyen macht als Familienministerin, die Fortsetzung der Politik von Renate Schmidt ist, die damals die Akzente gesetzt hat unter Rot-Grün. Das Elterngeld ist letzten Endes unser Baby gewesen und wir sind es gewesen, die da schon ganz massiv geworben haben und auch das Ganztagsschulprogramm aufgebaut haben im Bund, die vielen Millionen, die umgesetzt wurden für den Ganztagsschulprogramm. Das ist alles SPD-Politik gewesen.
Also verkauft sich die SPD zu schlecht?
Ja, das ist durchaus ein Problem der SPD.
Sie streitet lieber?
Wir sind ein streitbares Völkchen, ja. Bei uns wird auch gemeinsam entschieden und von unten nach oben entschieden und nicht, wie doch auch bei der CDU, vieles von oben nach unten doktriert wird.
Wie verkaufen Sie denn die SPD gut?
Ich hoffe, dass ich sie gerade gut verkaufe, die SPD, ja.
Und dann steht sie plötzlich auf der Bühne, Andrea Ypsilanti, jene Frau, bei deren Namen viele SPD-Politiker in Berlin nur gequält die Augen verdrehen. Sie halten das geplante rot-rot-grüne Projekt der streitbaren Partei Linken in Hessen für äußerst riskant und befürchten, dass dadurch bei der Bundestagswahl die traditionelle Klientel der SPD abgeschreckt wird. Sorry, sagt dazu die 51-Jährige, sie müsse allein für Hessen entscheiden und hier sei ein Politikwechsel überfällig. Habt keine Angst, beschwört die Chefin in Rothenburg ihre Delegierten.
Die Bedingungen sind ungewöhnlich, die Widerstände sind riesengroß und deshalb brauchen wir dazu alle unsere Kraft. Und ich sage mal, die wichtigste Kraft ist politischer Mut. Denn Mut, liebe Genossinnen und Genossen, das ist wie eine erneuerbare Energie.
Die Abstimmung danach ist nur noch Formsache. Zwar betont Ypsilanti mehrfach, wie schwierig es werde, sich vor allem mit den Grünen auf ein Regierungsprogramm zu einigen. Kein gemütlicher Herbstspaziergang eben. Doch dann, als 98% der Delegierten den Fahrplan zur Macht abgenickt haben, da spült die Begeisterung alle Bedenken hinweg. Die Zeit ist reif, singt der Parteitag, die Losung, die schon den Wahlkampf im Januar bestimmt hatte. Hessen, sagen die Delegierten, Hessen setze wieder einmal Maßstäbe. Nach Rot-Grün in den 80ern, der berühmten Turnschuhkoalition mit Joschka Fischer, komme nun eben Rot-Grün mit dunkelroter Duldung. Kurzum, der Aufbruch in eine neue Zeit, eine bessere, eine gerechtere, versteht sich, ohne Roland Koch als Ministerpräsident.
Ja, ich bin da sehr optimistisch.
Ich hoffe doch.
Was kann noch schiefgehen?
Es könnte sein, dass die Linkspartei noch irgendwelche Forderungen stellt, die uns bisher noch nicht bekannt sind.
Ich bin mir sicher, es wird gelingen. Und da wollen wir jetzt nicht Überlegungen anstellen, was wäre, wenn. Wenn man überzeugt ist, dass es gut geht, dann ist diese Überzeugung auch ein Beitrag, dass es gelingt.
Jetzt müssen wir Gas geben. Erfolg ist das beste Rezept, um die Leute zu überzeugen.
3 Tage später ist die Zuversicht vom Parteitag fast schon verflogen. Die Finanzkrise, die staatlichen Milliardenbürgschaften für taumelnde Banken und die drohende Rezession, all das drückt auf die Stimmung. In Kassel, dort wo die Sozialdemokraten nach einem Zwischentief in den 90er Jahren wieder stärkste Partei sind, dort malt sich Bernd Hoppe schon aus, wie bitter es sein wird, vielleicht bald mit leeren Kassen zu regieren. Dabei, sagt der frühere Bankangestellte, habe die SPD doch stets vor Abzockern und dem Raubtierkapitalismus gewarnt.
Wir haben immer gesagt, da sind erhebliche Risiken. Wir dürfen uns auch nicht abhängig machen von den internationalen Finanzmärkten. Der Staat, alle Staaten haben da eine Verantwortung, dass das vernünftig geregelt ist, dass das in vernünftigen Bahnen verläuft. Und das, was im Moment passiert, bestätigt ja unsere Auffassung. Wir müssen da zu Regeln kommen, gerade in diesem internationalen Finanzsystem.
An der Sitzung des Ortsvereins Kassel-Wilheide überwiegt derweil der Galgenhumor. Am Schluss, sagt ein Rentner, seien dann sicher wieder die Arbeitslosen an der ganzen Misere schuld und müssten die Gürtel enger schnallen. Aber dann konzentriert sich die Runde im Hinterzimmer neben dem Essen auf die Traktantenliste. Ganz oben der Bericht vom Parteitag in Rothenburg. Anke Bergmann, die als Delegierte dort war, berichtet begeistert von der neuen Geschlossenheit. Ihre Kollegen Horst Peter und Norbert Sprafke ergänzen.
Also, ich sag mal, es war wunderbar. 97 oder 98%, das ist schon genial. Also für das, was Andrea bombardiert worden ist, also mit welchen Mitteln und was in den letzten Dreivierteljahr passiert ist, ich nenne es mal einfach Dreivierteljahr, finde ich es genial. Und das hat mich gefreut, dass wir als SPD geschlossen dahinter stehen, hinter dem allein geschlossenen linker, rechter Flügel für Andrea, aber auch unsere Politik, die wir also unabhängig, wer jetzt von uns die Minister werden soll. Also.
Das Spannende ist eben, dass ja auch die hessische SPD die einzige ist, die das SPD-Parteiprogramm in ihrem Wahlkampf eingeführt hat. Nicht? Also das ist soziale Gerechtigkeit und ökologische Vernunft zusammenzuführen. Und es ist auch das erste Mal in der Kommentierung in den überregionalen Medien übergekommen. Ja. Also es ist nicht mehr so, es ist die machtgeile Ypsilanti, die an die Macht will und dazu ist ja jedes Mittel recht, sondern das ist inzwischen nicht mehr das Projekt Ypsilanti, sondern das ist das Projekt der gesamten SPD.
Das ist ein bundespolitisch vorzeigbares, alternatives Projekt für die deutsche SPD, was da passiert. Also das könnte auch für die Zukunft der Partei von Bedeutung sein, wenn es gelingt.
An der Basis sind sie mächtig stolz darauf, dass sie jetzt wieder ein Ziel haben. Nur Matthias Lomb, ein junger Gewerkschafter, ist misstrauisch. Er ist nicht sicher, ob wirklich alle in seiner Partei, außer einer erklärten Abweichlerin, im November Andrea Ypsilanti zur Ministerpräsidentin wählen werden.
Ich halte die Grünen nicht für kritisch und ich halte auch die Linke nicht für kritisch. Lass mich davon überraschen, ob 41, man spricht ja ohnehin nicht von 42 mehr, sondern ob alle 41 stehen. Ich sehe das nicht. Wie gesagt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Da würde ich mich sehr viel mehr drüber freuen. Aber nochmal, ich sehe es nicht.
Es ist eine engagierte Diskussion, auch wenn nur gerade 6 von 123 Mitgliedern an diesem Abend zur Versammlung gekommen sind. Ferien eben, sagt Sabine Reif, eine Juristin und die Vorsitzende. Trotzdem macht sie sich Sorgen. Die SPD verliert an Boden. Es sterben mehr Mitglieder weg, als neue eintreten. Und das, obwohl der Ortsverein Wilheide bei einem Durchschnittsalter von 53 einer der jüngsten in Kassel ist. Doch das Nachwuchsproblem muss warten. Jetzt will die SPD zuerst wieder Wahlen gewinnen. An Ideen dafür fehlt es der Basis nicht. Norbert Sprafke möchte punkten mit der Außenpolitik. Ingeborg Robert, eine frühere Verlagsangestellte mit mehr gewerkschaftlichem Engagement.
Deutsche Sozialdemokratie steht ja immer für Friedenspolitik in der Welt. Und ich denke, mit Steinmeier als Kanzlerkandidaten und auch als Kanzler haben wir jemanden, der auch dieses Thema sehr gut abdecken kann. Und allein das Kapital, das der vormalige Bundeskanzler Schröder mit der Irak-Politik in diesem Sektor aufgebaut hat, wird sicherlich auch ein Feld sein, in dem wir punkten können.
Die SPD muss tun. Also nicht nur ein Programm schreiben, sondern wir müssen auch insgesamt, vielleicht kommt das jetzt auch über den Parteitag rüber, dass wir aus dieser Schneckenhaus-Situation rauskommen und deutlich machen, wo die Defizite sind, gerade bei der Agenda 2010 und was dort verändert werden muss. Und das auch schon angehen. Also wirklich auch versuchen, in Clinch zu kommen mit der CDU oder mit anderen konservativen Kräften. Denn nur mit dem Programm, damit kommen wir bestimmt nicht weit. Werden wir keine Wahlen gewinnen.
Die Gewerkschaften haben ja aufgeschrien, als Franz Müntefering damals als Arbeitsminister quasi verkündet hat, die Rente mit 67. Daran wird sich ja wohl nichts korrigieren lassen.
Das Schlimme ist ja, dass alle oder die meisten Leute wissen, dass es ja ein Rentenkürzungsbeschluss war. Also nicht unbedingt, dass man jetzt erwartet, dass wirklich so viele Menschen länger arbeiten, weil die meisten es auch gar nicht können, sondern dass man davon ausgeht, dass man die Renten kürzt. Und wenn man guckt, wie Renten heute sind und wie Renten sein werden in 10, 20 Jahren, also nochmal von den Durchschnittswerten aus gesehen, ist das eigentlich ein Punkt, da muss man von wegkommen. Das muss modifiziert werden. Die Renten müssen so sein, dass Menschen wirklich davon auch im Alter in Würde leben können. Und der Weg dahin, dass die Leute das Gespür haben, es bleibt nichts mehr, ich kann davon nicht existieren, ich muss wirklich versuchen, länger zu arbeiten, das wird die Leute nicht zur SPD bringen.
Kein Zweifel, die alte Tante SPD ist auch nach 146 Jahren voller Leben. Sie leidet zwar, wie so häufig in ihrer Geschichte, an Identitätsproblemen und mangelndem Zuspruch. Doch die Retter sind schon unterwegs. Allein in den letzten Wochen haben 6 deutsche Sozialdemokraten, von Kurt Beck über Umweltminister Gabriel bis zu Franz Müntefering, ihre Genesungstipps in Buchform herausgegeben. Ein Rekord, sagt Wolfgang Schröder. Der Politikprofessor lehrt an der Universität Kassel und hat sich als Mitglied der Grundwertekommission der SPD natürlich ebenfalls Gedanken über den Zustand seiner Partei gemacht. Unter anderem zum Beispiel über deren nachlassende Strahlkraft.
Ihre Frage, worum hat die Sozialdemokratie an Strahlkraft verloren? Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass sie nicht mit sich im Reinen ist, dass die von der Regierung praktizierte Politik in der Partei selbst sehr kontrovers diskutiert und kontrovers bewertet wird. Und das ist keine gute Ausgangsbasis, um dem Wähler gegenüber mit Offensivität und mit Klarheit zu begegnen. Der Wähler will eine Partei haben, die mit sich im Reinen ist, die weiß, wofür sie steht, wo sie herkommt und wo sie hin will.
Das ist schön gesagt. Auf der anderen Seite zeigt sich ja immer wieder, dass sich gerade die Partei sehr, sehr schwer tut mit der Reformpolitik, die unter dem Stichwort Hartz IV oder Agenda 2010 gemacht wurde unter Schröder. Ist da eine Besserung abzusehen?
Die Agenda 2010 ist in der Tat der Punkt, an dem sich die Geister in der Sozialdemokratie bis auf den heutigen Tag scheiden. Die einen sehen die Agenda-Politik als die Ursache dafür, dass die Sozialdemokratie dazu beitragen konnte, das Wirtschaftswachstum gesteigert, die Arbeitslosenzahlen reduziert werden konnten. Die anderen sehen das genau umgekehrt und sagen, die Agenda 2010 hat dazu beigetragen, dass in Deutschland Ungleichheit, Armut und sozialer Verfall gefördert worden ist. Und insofern hat die Sozialdemokratie ihre historische Mission verwirkt. Sie ist nämlich die Partei der Emanzipation, die Partei der kleinen Leute. Und genau in der Zeit, wo sie an der Regierung war, hat die Situation der kleinen Leute sehr gelitten, was insbesondere auf dem Arbeitsmarkt zu sehen ist, wo die Zahl der prekär Beschäftigten enorm zugenommen hat, wo die Zahl der verarmten Menschen zugenommen hat. Und das ist eine Politik, die mit einer Sozialdemokratie eigentlich nicht vereinbar ist, die zu ihren Traditionen und ihren Werten steht.
Jetzt wird Franz Müntefering wieder der neue Chef der SPD, zusammen mit dem Kanzlerkandidaten Steinmeier. Das sind zwei Leute, die stehen für diesen Reformkurs. Ist das nicht ein Schritt rückwärts?
Politik ist immer ein Stück weit Versuch und Irrtum. Und die Agenda hat positive Seiten, vor allen Dingen dort, wo man versucht, die Menschen ernst zu nehmen, wo es um Aktivierung geht, wo es darum geht, deutlich zu machen, dass der Zusammenhalt einer Gesellschaft und die Stabilisierung des Wohlfahrtsstaates ohne Wandel nicht geht. Die Agenda hat große negative Seiten, dort, wo man versucht, sie zu dogmatisieren, dort, wo man nicht erkennt, was die Bedingungen für diese Agenda sind. Beispiel, man kann nicht eine Arbeitsmarktpolitik praktizieren, die nach dem Muster fordern und fördern läuft, wenn man für die Leute keine Arbeitsplätze hat. Und insofern kann eine selbstbewusste Sozialdemokratie sagen, diese Agenda hat positive Elemente, aber sie muss korrigiert, verändert werden, um auch angemessen funktionieren zu können. Und das könnte unter Müntefering und Steinmeier möglich sein, weil sie einerseits mitverantwortlich sind für die Entwicklung der Agenda und andererseits können sie aus der Erfahrung heraus auch glaubwürdig sagen, was nicht funktioniert. Und insofern wäre es möglich, unter ihrer Führung einen neuen Start zu probieren. Dafür ist der Wahlkampf eine außerordentlich günstige Gelegenheitsstruktur.
Die SPD hat ja immer dafür plädiert, dass der Staat ein starker ist und dass die Privatisierung und die Liberalisierung möglichst klein gehalten wird. Wird die SPD letztlich von diesen gewaltigen Umwälzungen auf dem Finanzsektor, wahrscheinlich dann auch in der gesamten Industrie, profitieren?
Die SPD hat in der Tat dafür geworben, dass der Staat nicht einfach hin ein Leviathan ist und einfach hin ein Fremdkörper in einer Marktgesellschaft, sondern sie hat sich dafür eingesetzt, dass der Staat ein wichtiger Koordinator ist, dass er ein Partner für die Gesellschaft ist. Und dieses positiv kooperative Staatsverständnis hat durch die Krise, durch diese unglaubliche Dimension des Versagens der Finanzmärkte jetzt natürlich in der Realität eine Begründung gefunden, die es der Sozialdemokratie erleichtern sollte, für ihr Staatsverständnis zu werben und auf dieser Grundlage auch dafür Sorge zu tragen, dass Märkte eingebettet werden, dass Zukunftsvorsorge ohne den Staat nicht geht und dass die Bürger einen starken Staat benötigen. Man kann allerdings nicht in alte Zeiten zurückfallen, wo man den Eindruck erweckt, der Staat alleine wird es richten, sondern das Zukunftsversprechen muss darin bestehen, dass der Staat zielgenau, dass der Staat als Partner der Bürger, der Zivilgesellschaft, der Unternehmen und der Verbände in Erscheinung tritt. Das heißt, nicht Staatsüberforderung darf die Antwort auf die augenblickliche Krise sein, sondern Staatsorientierung in der Gesellschaft oder wie es manche sagen, es gibt eine Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, die Idee der Stunde.
Auf der anderen Seite kann man ja sich an einer Hand abzählen, der große Gewinner dieser aktuellen Krise, das wird Oskar Lafontaine sein mit der Linkspartei. Er wird bestätigt sehen, dass die Märkte verrückt spielen und die Manager alles verzocken.
Das ist eine große Gefahr für die Demokratie, dass nämlich jetzt die Ideologen von links und rechts, die glauben, dass sie die Wahrheit auf ihrer Seite haben, zu den Verführern des Volkes werden und Gefahr für die Gesellschaft und für das politische System kommt genau von dieser Richtung. Da muss man Acht geben und man muss eben darauf hinweisen, dass mit dieser Delegitimierung des amerikanisch geführten Finanzkapitalismus nicht gleichsam eine Legitimierung der Populisten jetzt auf der Tagesordnung steht.
Wenn Sie nach vorne gucken, 10 Jahre, wo steht Ihre Partei da? Ist sie gespalten?
Es wird nach meinem Dafürhalten keine weitere Partei neben der Linkspartei und den Grünen geben. Man muss ja sehen, das, was die Sozialdemokratie heute repräsentiert, hat sich auf 3 Parteien aufgespalten. Ein Teil ist bei den Grünen gelandet, ein Teil ist in der Linkspartei gelandet und der weitaus größte Teil ist weiterhin in der Sozialdemokratie. Und insofern ist die Frage, ob zwischen diesen 3 Parteien Parteien sich eine innovativ-konstruktive Koalitionsperspektive in Zukunft herausstellt, in der Tat eine der interessanten Fragen für die Zukunft der Bundesrepublik. Aber genauso interessant ist natürlich die Frage, wie es der CDU gelingt, ihre Modernisierung so fortzuschreiben, ohne dass es zu Abspaltung in der CDU kommt, weil dort hat man ein ähnliches Problem. Was passiert mit den Konservativen, was passiert mit den Neoliberalen, die sich ja bereits jetzt in der Union sehr unwohl fühlen, sich unzureichend repräsentiert und vertreten fühlen. Insofern kann es sein, dass die Bundesrepublik in 10 Jahren nicht einfach in einem 5-Parteien-System, sondern in einem 8- oder 9-Parteien-System sich aufspaltet und damit werden die Koalitionsprobleme weitaus schwieriger, als wir es augenblicklich erahnen können.
Soweit also Wolfgang Schröder, der Politikprofessor von der Universität Kassel. Der Sozialdemokrat setzt also große Hoffnungen in Franz Müntefering, den ehemaligen und bald wieder neuen Chef der SPD. Und der scheint tatsächlich voller Tatendrang. In der Politik müsse man sich immer wieder neu orientieren, sagte er kürzlich. Er selbst habe jedenfalls keinerlei Angst vor Kurskorrekturen, auch wenn die mitunter hämisch kommentiert würden. Und dann präsentierte Münte einen jener Vergleiche, für die er in Deutschland berühmt ist.
Das ist seit Adam und Eva so. Nichts als Nachbesserung. Eine ganze Menschheitsgeschichte Nachbesserung. Ich nenne das Gestalten. Aber der Grat ist schmal. Ich weiß, wenn damals im Paradies Adam und Eva keine Deutschen gewesen wären, sondern Chinesen, hätten sie die Schlange gegessen und nicht den Apfel und vieles wäre uns erspart geblieben.
Ein Spruch nur gewiss, doch ein Zeichen dafür, dass Politik plötzlich auch wieder Sozialdemokraten Spaß machen kann. Keine schlechte Voraussetzung, wenn sie die nächsten Bundestagswahlen gewinnen wollen. Nach Umfragen liegt die SPD nämlich jetzt bei 25%, 10% tiefer als beim letzten Mal.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.